An einem Sonntag im April 1478 stürzten sich während der Messe im Dom drei Verschwörer auf Lorenzo und seinen Bruder Giuliano. Die Florentiner Familie Pazzi versuchte den Putsch. Giuliano sank tödlich getroffen nieder. Lorenzo riss sich blitzschnell den hinderlichen Umhang vom Leib, zog sein Schwert, das er auch in der Kirche trug, und parierte die Angriffe der Mörder. Dann sprang er über die Balustrade nach vorn zum Altar und flüchtete sich seitlich in die Sakristei. Die drei Verschwörer konnten zwar in der aufgeregten Menge untertauchen, wurden aber bald gefasst. Andern Tags wurden sie und ihre Hintermänner an den Fenstern des Palazzo Vecchio, dem Sitz der Signoria, aufgehängt. In dieser Situation war von Lorenzos Güte nichts zu spüren. Auch das ist typisch für die Renaissance. Sie ist eine Epoche der Widersprüche.
Auf der einen Seite die schönsten Kunstwerke der Geschichte, auf der anderen Seite Intrigen, Folter, Giftmorde und Scheiterhaufen. Eine wichtige Ursache sehen die Historiker im Konflikt zwischen dem Wunsch nach Individualismus und der Unterdrückung durch lokale Tyrannen. Italien war zu jener Zeit ein Konglomerat von Kleinstaaten, die sich gegenseitig nicht anerkannten und sich in einem rechtsfreien Raum zu übertrumpfen versuchten. Zwischen der Republik Venedig, dem Kirchenstaat, dem Herzogtum Mailand und der Republik Florenz tummelten sich Provinzdespoten, die durch Intrigieren und gedungene Totschläger ihre Position zu verbessern suchten.
Es ist der Moment, in dem neue humanistische Ideale auch wirklich diskutiert werden. Gleichzeitig ist es eine unglaublich grausame Epoche. Päpste bekommen immer mehr Macht, weltliche Macht. Und nutzen die auch gnadenlos aus. Die Moral der Kirche hat auch arg Schaden genommen. Päpste hatten plötzlich Kinder, ohne das groß zu verhehlen. Dann auch gleich vom Kaliber eines Cesare Borgia, der ganz Italien dann als Feldherr aufgerollt hat. Und der Nepotismus, die Vetternwirtschaft war sehr beliebt.
Die Medici waren keine Skandalfamilie wie die Borgia. Nach Lorenzos Tod 1494 brach die Medici-Herrschaft zusammen. Sein Sohn Piero II, genannt Lo Sfortunato, der Unglückliche, war inkompetent und eingebildet. Es dauerte keine zwei Jahre, da wurde er durch den Bußprediger Girolamo Savonarola vertrieben. Savonarola, der das Wort vom Fegefeuer der Eitelkeit erfand und Kunst für schändlichen Tand hielt, errichtete eine bigotte Schreckensherrschaft. Das ertrugen die Florentiner nicht lange. Nach zwei Jahren wurde er als Heretiker und Schismatiker gehängt und anschließend verbrannt. Die Kunst kehrte zurück.
Es wird immer so gesagt, die Medici haben die Renaissance erfunden, mehr oder weniger. Das ist vielleicht nicht ganz so richtig. Auch die republikanische Regierung hat dann, nachdem die Medici vertrieben worden waren, die Kunst natürlich genauso gefördert. Die waren sehr stolz auf ihre Künstler.
Die Medici kamen erst 1512 wieder an die Macht. Zwischen 1498 und 1512 war Florenz eine echte Republik. Und die schrieb zum Beispiel den Wettbewerb um die Marmorstatue des David aus, den Michelangelo gewann. Im Mai 1504 wurde seine Skulptur, Spitzname Il Gigante, vor dem Palazzo Vecchio aufgestellt.
Seitdem ist sie das Wahrzeichen der Stadt Florenz und die berühmteste Skulptur der Renaissance.
Das Jahr 1500 gilt als Beginn der Hochrenaissance. Als die Medici 1512 nach Florenz und an die Herrschaft zurückkehrten, hatte sich der Schwerpunkt der Kunst nach Rom verlagert. Papst Julius II. Beauftragte Michelangelo mit den Entwürfen für das päpstliche Grabmal und mit der Ausmalung der Sixtinischen Kapelle. Bramante wurde mit dem Neubau des Petersdoms betraut und Raphael mit der Gestaltung der päpstlichen Gemächer, der Stanzen.
Die ganze Fülle der Naturerfahrung, die sich die Frührenaissance erarbeitet hatte, wurde mit einer idealen Monumentalität vereint. Das Individualistische und das Typische, das Profane und das Sakrale verbanden sich zu einer Einheit wie nie zuvor und nie danach in der abendländischen Kunst. Der Kunsthistoriker Jakob Burkhardt.
Für einen Augenblick schien die Zeit in überirdischem Gleichgewicht stillzustehen.
Dieses überirdische Gleichgewicht konnte nicht dauern. 1527 kam das Ende, danach der Manierismus.
Das Ende der Renaissance ist klar, nämlich relativ markant in dem Moment, wo der Kaiser Karl V. dem Papst seine Grenzen aufzeigt, nämlich mit dem Sacco di Roma, 1527. Das ist ein entscheidender Einschnitt. Karl V. hat Rom ziemlich geplündert und das war ein ziemlicher Schock für alle Renaissance-Künstler.
Die Söldner raubten, vergewaltigten und mordeten wie besessen. Es scheint ein tieferer Sinn darin zu liegen, dass Raphael, der die Harmonie und Perfektion der Hochrenaissance auf die Spitze trieb, 1520 starb und das Massaker nicht mehr erleben musste. Giorgio Vasari.
Er beendete sein Leben am gleichen Tag, an dem er geboren wurde, nämlich an einem Karfreitag, im Alter von 37 Jahren. Wie sein Genie die Erde um vieles schöner gemacht hat, darf man wohl auch glauben, dass seine Seele dem Himmel zur Zierde gereicht.
Die ganze Welt des Wissens. Bayern 2 Radiowissen.